WDR 5. Das Tagesgespräch mit Randy Krott.
Guten Tag. Es werden nicht wenige Menschen sein, die genau in diesen Minuten ihre Mittagspause nutzen, um schnell mal nach dem alten Vater oder der alten Mutter zu sehen, ihr etwas zu essen zu bringen und sie kurz in den Arm zu nehmen. Rund 6 Millionen Menschen in Deutschland pflegen ihre Angehörigen selbst. Wobei das in den allermeisten Fällen die Frauen sind, die pflegen. Seit einem Jahr ist ja das neue Gesetz zur Familienpflege in Kraft, was bedeutet, dass es Unterstützungsgeld gibt oder die Möglichkeit, sich von der Arbeit freistellen zu lassen. Hat sich die Situation dadurch gebessert? Ist es jetzt besser für Sie geworden, für die pflegenden Angehörigen? Die meisten der fast 3 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland leben ja zu Hause, werden zu Hause gepflegt von ihren Angehörigen. Darüber wird auch der Deutsche Pflegetag diskutieren. Sie haben es vorhin in unserem Nachrichtenmagazin gehört und er wird sicherlich auch darüber diskutieren, was der aktuelle AOK-Pflegereport sagt, dass nämlich die wenigsten der pflegenden Angehörigen Hilfe in Anspruch nehmen, also Pflegedienste. Warum ist das so? Warum nehmen Sie keine Pflegedienste in Anspruch? Warum machen Sie es selbst? Und anders, was würde Ihnen denn helfen, damit Sie sich oft nicht so alleine fühlen? Oder kriegen Sie das gut hin? Kriegen Sie das überhaupt nicht hin mit Ihrem Job? Erzählen Sie uns im Tagesgespräch auf WDR 5, wie Ihr Alltag mit pflegenden Angehörigen aussieht. 0800 567 8 und 3x die 5 ist die Nummer ins WDR 5 Tagesgespräch. Unsere Gästebuchseite unter wdr5.de ist auch geöffnet, genauso wie unsere Facebook-Seite. Im Tagesgespräch auf WDR 5 wollen wir heute über das sprechen, was jeder und jede von uns irgendwann mal erleben wird, dass er in eine Situation kommt, wo man Pflege braucht. Heute gibt es fast 3 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland und die werden mehrheitlich von ihren Angehörigen gepflegt, meistens von Frauen. Und diese Angehörigen verzichten auch auf Unterstützung von Angeboten der Krankenkassen. Ich frage Sie, warum ist das so? Warum pflegen Sie alleine? Was ist der Grund dafür? Und was würden Sie sich wünschen, was besser laufen müsste, damit Sie sich manchmal vielleicht nicht so alleingelassen fühlen? 0800 5678 und 3x die 5 ist die Nummer ins WDR 5 Tagesgespräch, wdr5.de. Die Adresse im WDR 5 Gästebuch. Und Ihre Gesprächspartnerin ist heute Susanne Hallermann. Sie ist Vorstandsmitglied von Wir Pflegen e.V. Und ich glaube, Frau Hallermann, das ist ein ganz neuer, jedenfalls der NRW-Landesverband ist ein ganz neuer.
Ja, schönen guten Tag. Ja, der NRW-Landesverband ist ganz neu. Der ist im Februar dieses Jahr gegründet worden und der Bundesverband besteht seit 2008.
Was war der Grund damals, diesen Verband zu gründen?
Es gab eine europäische Studie, wo Länder verglichen wurden in Europa, um zu gucken, wie ist die Unterstützung bei pflegenden Angehörigen. Es waren 6 europäische Länder und Deutschland war mit Abstand nicht vertreten. Es gab keine bundesweite Interessenvertretung für pflegende Angehörige. Und das wurde dann zum Anlass genommen zu sagen, im größten und auch bevölkerungsreichsten Europaland ist es nötig, dass wir eine Interessenvertretung, eine Lobby für pflegende Angehörige haben. Denn die Zahl, die wir in Deutschland haben, findet sich auch in anderen europäischen Ländern wieder. 3/4 aller Pflegebedürftigen werden familiär von Angehörigen oder Freunden betreut. Also der Großteil der Menschen. Die brauchen Unterstützung, Hilfe und sozialrechtliche Absicherung. Die können nicht für sich alleine streiten und kämpfen, weil sie so eingebunden sind in ihre Pflegeleistung und Pflegeverantwortung. Und da braucht man eine Interessenvertretung, die mit der Stimme der pflegenden Angehörigen in die Öffentlichkeit geht und auch in die Politik.
Das heißt, Sie selber sind auch eine solche pflegende Angehörige gewesen oder sind es noch?
Gewesen. Ich habe meinen Papa und meine Oma gepflegt und begleitet, 20 Jahre. Und meine Oma ist vor kurzem gestorben.
Was haben Sie für eine Erfahrung gemacht als Pflegende? Haben Sie zunächst mal nebenher auch gearbeitet? Sind Sie berufstätig gewesen?
Genau, ich habe genau die Erfahrung gemacht, die zigtausend andere pflegende Angehörige auch machen. Man schlittert so rein. Ich bin beruflich auch noch in der Pflege tätig. Ich bin Ausbilderin im Gesundheitswesen, prädestiniert in der Familie dann auch die Pflege zu übernehmen und habe erst meinen Beruf weiterführen können und dann reduziert, bis es einfach nicht mehr ging, weil meine Oma dement war und wirklich eine 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr Betreuung brauchte. Und da kann man einfach nicht mehr berufstätig sein. Ich bin dann in Hartz IV abgerutscht, ganz schnell. und habe aber trotzdem weiter meine Oma zu Hause gepflegt, solange es eben ging.
Da bleibt ja nicht nur der Beruf auf der Strecke, da bleibt ja eigentlich das ganze eigene Leben auf der Strecke.
Da bleibt das eigene Leben nimmt eine andere Wendung. Soziale Teilhabe bleibt auf der Strecke. Der Freundeskreis verändert sich, weil sich halt alles um den Pflegebedürftigen dreht und auch drehen muss in der Situation. Und mir war es aber wichtig, und so geht es eben auch wirklich Millionen Menschen, die Ähnliches machen. Man möchte es ja gerne machen, weil man auch was zurückgeben möchte. Ich wollte meiner Oma was zurückgeben, was sie für mich getan hat, und ich hatte es ihr versprochen. Und ich wollte sie eben, solange wie es eben nicht ging, nicht in ein Heim geben. Was mir gefehlt hat, war die wirkliche Unterstützung, alltagstaugliche Unterstützung, zugehende Beratung, Hilfen im Alltag, die wirklich ankommen und die ich gebrauchen kann. Also in Hartz IV zu sein, hat noch Konsequenzen auf mein Leben jetzt. Meine Rente ist minimalistisch. Ich werde in Altersarmut landen. Ich finde kaum wieder zurück in den Beruf, denn es hört ja nach der Pflege dann nicht auf. Einmal in Hartz IV ist es wirklich sehr, sehr schwierig.
In der Situation sind Sie jetzt, ne?
Ja, in der Situation bin ich jetzt. Und dadurch kann ich jetzt aber auch für Betroffene reden und mich engagieren, weil es gerade eben 85% aller pflegenden Angehörigen sind Frauen. Die gesetzlichen Bedingungen, ihre Förmchen, die wirklich gerade so überschüttet werden, die kommen nicht da an und bewirken eben nicht das, was sie eigentlich medial verkaufen.
Mhm. Ja, 0800 5678 und dreimal die 5 ist die Nummer ins WDR 5 Tagesgespräch, um heute über die Pflege und Ihre Erfahrungen zu sprechen. Und unser Gästebuch ist auch geöffnet unter wdr5.de. Ich höre, dass jemand da sein soll, aber ich kann nicht sehen, wer es ist. Ist jemand in der Leitung? Guten Tag. Nee, ist auch niemand in der Leitung. Dann hallo? Frau Zautzig, hören Sie mich?
Frau Zautzig, genau.
Ach, Entschuldigung, ich habe Ihren Namen hier nicht auf meinem Monitor stehen und deshalb muss ich Sie erstmal hier anonymisieren. Frau Zautzig, schön, dass Sie angerufen haben im WDR5-Tagesgespräch, wo wir heute über Pflege sprechen wollen und pflegende Angehörige. Sind Sie eine pflegende Angehörige?
Ich bin pflegende Angehörige gewesen, habe auch meine Eltern betreut über 4 Jahre lang. Meine Mutter mit einer Demenz, mein Vater mit einer Erblindung. Und ich muss erst mal sagen, ich hatte gute Erfahrungen mit Pflegediensten, auch mit Beratung. Das hat alles sehr, sehr gut geklappt. Das große Problem, das hinterher aufgetaucht ist, ist ja der wechselnde Personalschlüssel der Pflegedienste. Und damit ist mein Vater hinterher nicht mehr klargekommen. Also der hat letztlich, so sehe ich es im Nachhinein, die Pflege durch den Pflegedienst nur noch schwer ertragen können, weil er war geistig völlig klar, weil er sich nicht immer auf die neuen Mitarbeiter einstellen konnte.
Also Personalschlüssel heißt, wenn Sie uns das kurz erläutern könnten, dass das so oft gewechselt hat?
Das heißt praktisch der häufige Wechsel. Da haben wir einmal auch einen anderen Pflegedienst bekommen, da war es ein bisschen besser. Aber wie gesagt, aus der Sicht des Pflegeempfängers, dass die psychische Belastung wohl, was man sich selber nicht so vorstellen kann, durch Wechsel höher ist, als man erstmal denkt.
Mhm. Bleiben Sie dran, Frau Zautz, ich gebe das mal an Susanne Hallermann weiter. Ist das die Regel?
Das ist bei vielen Menschen so und das ist auch schön, mal schöne Erfahrungen zu hören. Das haben ja einige auch. Und der AOK-Pflegereport hat das ja auch nochmal bestätigt, dass es oftmals ein Grund ist, dass pflegende Angehörige dann sagen, ich nehme lieber keine professionelle Hilfe in Anspruch. Einer der Gründe hat Frau Zausig gerade genannt, das ist für demenzerkrankte Menschen, für blinde Menschen schwierig, sich da so personell immer wieder umzuswitchen. Mhm. Von daher denkt man, dann mache ich es lieber nicht, weil dann läuft es, ne, für den Pflegebedürftigen in einer besseren Bahn.
Ja, wobei der Vater von Frau Zautzig ja
blind war. Ne?
Ja, aber ganz klar, er hat wahrgenommen, wer da kam und dann ist es natürlich nicht schön. Ist dann, Frau Zautzig, die Konsequenz gezogen worden, dass da überhaupt kein Pflegedienst mehr kam?
Der Pflegedienst ist nach wie vor gekommen. Wir haben dann eben halt den Pflegedienst gewechselt und dann ist mein Vater auch ziemlich zeitnah schon verstorben. Und das, was ich jetzt sage, das ist auch so mein Resümee nach der Pflege. Und ich bin selbst auch Altenpflegerin und bilde auch aus. Also so gesehen war ich auch überrascht, dass die Rolle, wenn man selber pflegt, nochmal eine ganz andere ist als die Berufsrolle.
Mhm. Können Sie das für uns beschreiben?
Die Berufsrolle ist ja, dass man in einem Team ist und hat Entlastung. Und das hat man ja zu Hause praktisch nur bedingt.
Ja, wer hat Ihnen geholfen? War das nur Ihre Aufgabe?
Nee, das war, wie gesagt, es war der Pflegedienst auch.
Ich meine innerfamiliär.
Ach so, in der Familie weitgehend meine Aufgabe, weil ich vor Ort war oder ja jetzt noch bin.
Ja, haben Sie das mit Ihrem Beruf vereinbaren können?
Das ist so ungefähr wie bei Frau Hallermann. Also ich musste auch meine Stelle reduzieren und ich selber rechne auch mit Altersarmut.
Mhm. Frau Hallermann, das sind ja Erfahrungen über Jahre schon, wenn ich das richtig verstanden habe jetzt, sowohl bei Frau Zauzig wie auch bei Ihnen. Da rutschen also, welche Dimension hat das, wer da in die Armut rutscht?
Das hat immense Dimensionen. Das ist programmierte Altersarmut, vor allen Dingen für Frauen. Denn viele pflegende Angehörige wähnen sich zum Beispiel gut Renten abgesichert. So wirbt die Rentenversicherung. Ihr Einsatz lohnt sich. Wenn wir es mal in Zahlen sagen, ist es so, wenn man ein Jahr lang pflegt in Pflegestufe 1, jemanden pflegt in Pflegestufe 1, es gibt 3 im Moment, kriegt man 7 € Rente. In Pflegestufe 2 14 und in Pflegestufe 3 21. Es gibt noch Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. In Pflegestufe 3 jemanden zu pflegen, den ich fast 24 Stunden lang pflegen muss zu Hause und bekomme dann 21 € Rente. Und die auch nur, wenn ich mir keine professionelle Hilfe ins Haus hole.
Also 21 € Rente auf was bezogen jetzt?
Mein Rentenbeitrag, meine Rentenabsicherung, ja, die die Pflegekasse dann für mich übernehmen würde, wenn ich in Pflegestufe 3 pflege, nehme ich mir aber Pflegesachleistung, heißt es, also nehme ich mir einen professionellen Pflegedienst, um mich zu entlasten, einfach so wie Frau Zauzig das ja auch gemacht hat, dann reduziert sich meine Rentenanwartschaft, weil dann gesagt wird, ja, du hattest ja professionelle Hilfe, dann hattest du ja mehr pflegefreie Zeit. Das heißt, ich kriege dann nicht 21 €, sondern weniger.
Ah, Frau
Zauzig, weil ich mir eine Fachhilfe, das ist diskriminierend und ungerecht und mit dieser Rentenleistung kann man nicht leben und jetzt die neue Pflege.
Ich würde gerne nochmal zu Frau Zauzig gehen, Entschuldigung, Frau Hallermann, ist dann wahrscheinlich auch bei Ihnen, Sie haben den Pflegedienst beansprucht, aber bei
Genau, darum bleibt natürlich für die Person, die pflegt, nicht mehr viel übrig. Und die andere Seite, die ich sehe, weil ich ja selbst auch in dem Bereich ausbilde, wenn ich dann teilweise sehe, dass bei uns, das sind Pflegeassistenten, Sozialassistenten, dass die dann auch nur so 450 € Stellen kriegen oder Teilzeitstellen. Ich sehe, da ist Motivation da zu pflegen und die Schüler werden auch ausgebremst. Ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber ich wollte es nur angepitcht haben.
Ja, das ist ja auch das Thema jetzt, was angegangen werden soll. Es soll jetzt ein Pflegefachmann, eine Pflegefachfrau installiert werden ab 2018. Wir haben das vorhin im Nachrichtenmagazin gehört, aber wir bleiben nochmal bei der häuslichen Pflege, die meistens von den Angehörigen geleistet wird und was das für Konsequenzen für pflegende Angehörige hat. Christa Zauzig in Lippstadt, jetzt habe ich es hier schwarz auf weiß stehen. Herzlichen Dank für Ihren Anruf im Tagesgespräch und Ihnen einen guten Tag nach Lippstadt.
Dankeschön, Frau Zauzig.
Und wir gehen nach Bonn zu Andrea Siedler. Guten Tag, Frau Siedler.
Guten Tag, grüße Sie.
Mit welcher Erfahrung rufen Sie uns an?
Ja, mit einer 12-jährigen Erfahrung. Ich pflege alleine, weil es keine weitere Familie gibt, außer einer noch der Schwester meiner Omi, meine Omi zu Hause. Es ist sehr schwierig. Sie hat inzwischen sehr starke Demenz, aber dank der guten Pflege geht es ihr gut. Sie ist ausgeglichen, fröhlich, sehr sanft. Aber es wird immer schwieriger, das Ganze zu meistern, weil halt kein finanzielles Polster da ist. Und weil wir auch Platzprobleme haben, wir haben nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung.
Sie wohnen also mit Ihrer Omi zusammen in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung?
Nicht direkt. Ich habe noch meine kleine Mietwohnung behalten. Das ist ein Rückzugsort. Manche Leute sagen mir, warum gibst du die nicht auf? Aber ich brauche einfach einen Privatraum, weil das Leben auf zwei Zimmern mit einer 97-jährigen Demenzkranken oder halt vorher Anfang 90-jährigen doch sehr, sehr stressbelastet ist. Also das kommt noch zu der Pflege dazu.
Frau Siedler, wie sieht so ein Tag von Ihnen aus, zum Beispiel heute Morgen? Wann ging das los für Sie?
Ich stehe relativ früh auch auf, wenn ich sehr müde bin, weil die Nacht sehr schwierig ist. Ich muss nachts 2 bis 4, manchmal 6 Mal aufstehen, weil meine Omi auf den Toilettenstuhl muss. Durch diese großen Ängste, die jetzt im Alter hochkommen aus der Kindheit, ist das mit dem Inkontinenzmaterial ein bisschen schwierig. Also ich kann sie nicht dazu überreden, liegen zu bleiben. Und dann bereite ich einen frischen Brei vor, frische Äpfel werden gerieben und dies und das kommt dazu. Also eine gesunde Ernährung machen wir. Ich hole sie raus, wenn sie wach ist, singe mit ihr ein Morgenlied, begrüße den Tag. Dann geht's ins Badezimmer, waschen, Zähne putzen, untenrum waschen. Das dauert, weil sie sehr wackelig auf den Beinen ist. Und sie möchte einiges noch selber machen und das nehme ich ihr natürlich nicht aus der Hand, weil ich Zeitdruck habe, sondern ich lasse sie das in aller Ruhe machen und assistiere. Und das ist auch ein Grund, warum ich keinen Pflegedienst wirklich gebrauchen kann. Wenn er zweimal am Tag für 15 Minuten zum Waschen kommt oder er kommt um 9 und meine Omi muss aber um 7.30 Uhr auf Toilette, dann hilft uns der Pflegedienst wenig.
Frau Siedler, warum tun Sie das für Ihre Omi?
Ganz klar, also ich sehe, dass ein Mensch genauso wie auch unsere geliebten Tiere, das meine ich jetzt nicht ironisch, artgerechte Haltung braucht. Und jede Pflege ist völlig individuell. Und in den Pflegeheimen ist es alles sehr schön eingerichtet und die Leute, die dort arbeiten, bemühen sich zum Teil wirklich sehr. Aber es kann nicht so individuell abgestimmt sein wie zu Hause. Und es gibt bestimmt viele Menschen, die sind im Heim sehr gut aufgehoben und fühlen sich wohl. Aber bei meiner Omi habe ich das gemerkt, würde es nicht gehen. Ich habe Kurzzeitpflege früher ein paar Mal ausprobiert in verschiedenen Einrichtungen. Naja, es war so einigermaßen und inzwischen geht es nicht mehr, weil ihr Zustand das nicht zulässt. Ich denke, sie würde sediert werden müssen oder vielleicht sogar fixiert werden müssen, weil sie halt nachts so unruhig ist und das möchte ich ihr nicht antun.
Und das, sagen Sie, sind so Erlebnisse aus der Kindheit, die jetzt hochkommen?
Ich denke auch. Ich meine, sie ist 1919 geboren, sie ist aus Königsberg geflohen, hat die ganze Flucht und Vertreibung mitgemacht, wurde vom Russen überrollt. Ist vielleicht klar, dass da sehr, sehr schlimme Erinnerungen in ihr schlummern. Sehr Schlimmes, was einer Frau passiert, besonders wenn es um Nacktsein oder den Intimbereich geht. Und wenn ich sie nachts fixieren würde, weiß ich nicht, ob nicht eine Retraumatisierung geschehen würde oder etwas in der Art. Also sie braucht einfach ein Nest. Sie braucht Nestwärme. Und in dieser Nestwärme und in dem Nest soll sie irgendwann dann auch mal lächelnd, wirklich lächelnd ihre Augen schließen.
Spüren Sie das, was zurückkommt von Ihrer Omi?
Es kommt sehr viel zurück. Ich bin natürlich mit den Nerven sehr oft nicht so gut bei Fuß. Es ist wahnsinnig anstrengend, aber das muss ich klar sagen, es ist nicht die Pflege an sich, die so anstrengend ist. Es sind die Umstände. Es ist diese finanzielle Not. Es ist, dass ich jeden Cent 10-mal umdrehen muss. Es ist der Bürokram, die Anträge, das Kämpfen darum. Das ist so anstrengend. Es sind wirklich die Umstände. Die Pflege an sich ist sehr, sehr schön. Sie lächelt, ich kann es gar nicht sagen. Ich habe jetzt einen kleinen Hund angeschafft. Es ist wunderschön, das anzusehen. Und ich lerne von meiner Oma, zufrieden zu sein. Wirklich zufrieden zu sein.
Andrea Siedler, herzlichen Dank für Ihren Anruf hier im WDR 5 Tagesgespräch. Einen guten Tag Ihnen nach Bonn und liebe Grüße an Ihre Omi. Und wir gehen nach Meckenheim zu Ingrid Schormann. Guten Tag.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich drankomme. Und ich kann auch den vorigen Beiträgen nur zustimmen. Ganz kurz die Daten oder das konkrete Beispiel ist ja entscheidend. Ich bin also auch pflegende Angehörige eines 74-jährigen dementen Mannes. Und die Demenz, die äußert sich, es ist schon vieles gesagt worden, ich sage es nur ganz kurz eben darin, dass er sich nicht selbst anziehen kann, dass er seine Körperpflege vernachlässigt und dass eben nachts auch eigentlich Betreuung notwendig ist. Und ich halte das System einfach für falsch. Ich habe mich jetzt sehr lange damit beschäftigt. Es gibt ein großes Angebot und es gibt auch einen boomenden Markt, das muss man dazu sagen. Und ich möchte auch sagen, dass das Pflegepersonal im Einzelnen ausgesprochen lieb und freundlich und zugewandt ist. Also ich nehme in Anspruch die sogenannte Grundpflege. Das heißt also, ich bekomme da einen Satz, mein Mann hat jetzt Pflegestufe 2 und da wird also kommt morgens auch dieser Dienst und ich leide genauso, wie eben gesagt wurde, unter dem Wechsel des Personals und unter der zeitlichen Anbindung, die daraus entsteht. Dann habe ich Tagespflege teilweise, das klingt auch sehr gut, das sind also jetzt 1200 85 € im Monat, wo der jeweilige abgeholt wird, mit dem Bus zurückgebracht wird, den müssen sie dann aber auch pflegegerecht schon behandelt haben. Das heißt, da muss also auch wieder koordiniert werden, der Pflegedienst mit der Tagespflege. Dann gibt es die sogenannte Kurzzeitpflege. Da können sie Urlaub machen, können ihren Mann in ein Heim geben für kurze Zeit und sie müssen das Heim selber aussuchen und sie müssen den Platz auch finden, was sehr, sehr aufwendig ist. Und dann gibt es noch eine völlig unsinnige Einrichtung, die heißt Verhinderungspflege. Da können Sie also irgendwelche Kräfte bestellen, denen Sie dann im Wechsel immer wieder den Haushalt erklären und die für sehr teures Tagesgeld, Stundengeld hält.
Ja, Frau Schumann,
ich möchte nur eins ganz schnell sagen.
Ich wollte Sie gar nicht abwürgen, sondern ja, okay. ich wollte Sie bitten,
gerne was sagen,
genau, einen Moment zu warten, weil ich das gerade, was Sie haben schon so viel aufgezählt, an Susanne Hallermann von dem Verband Wir Pflegen, die heute unsere Gesprächspartnerin und Ihre Gesprächspartnerin ist, weitergeben. Also da hat ja Frau Schaumann eine ganze Reihe von Dingen aufgezählt. Da muss man ja erstmal durchblicken, das alles auf die Reihe kriegen. Gibt es da gute Beratungen, ausreichende Beratungen, dass man überhaupt weiß, was an Unterstützungsmöglichkeiten da ist?
Hallo Frau Schaumann erstmal und auch liebe Grüße noch an Frau Siedler, die jetzt nicht mehr da auf Sendung ist. Das waren ganz tolle Beiträge von den beiden und das fasst alles zusammen, was wir tagtäglich hören und was jahrelang bekannt und durch Studien belegt und was sie nicht gesehen ist. Kam jetzt hier auch nochmal in dem AOK-Pflegereport vor und es ist eine undurchsichtige, sich ganz schnell ändernde Struktur und gesetzlichen Vorgaben, wo man als pflegender Angehöriger, Andrea Siedler hat es eben gesagt, man kommt kaum hinterher. Der Kampf mit den Behörden, die Widersprüche, sich schlau zu machen, das ist schlimmer wie eine Fremdsprache zu lernen. Man ist ja ganz unbedarft. Verhinderungspflege, stundenweise Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, wo kriege ich die, wo ist die Pflegeberatung, was heißt Pflegestufe, wer ist der MDK?
Gibt es denn da nicht einen Ort, wo man einmal hingeht und bekommt das wunderbar erklärt?
Das wäre wunderbar. Es gibt solche Orte, aber leider nicht überall und flächendeckend gut verteilt in Deutschland. Und unser Verein tritt dafür ein, dass pflegende Angehörige zugehend, begleitend, unterstützend, neutral beraten werden und auch so, dass man es finanzieren, also kostenlos muss es sein. Und es reicht keine einmalige Beratung zu sagen, hier, das und das gibt es da und da kannst du dich erkundigen. Man muss jemanden begleiten, es verändert sich so viel in der Pflege und an Bord sein, also wie eine Art Supervision. Und man muss helfen, diese Anträge, wo stelle ich welche Anträge für was. Und jede Familiensituation ist so individuell. Es ist ganz undurchschaubar, auch für Profis, was sich da an Änderungen ergeben. Und das kam jetzt im AOK-Pflegereport, der sich ja jetzt wirklich mal die pflegenden Angehörigen vorgenommen hat, genauso wie letztes Jahr die Barmer und die DRK. Also auch da kommen wir wirklich an von unserer Wichtigkeit und Wertschätzung. Denn wir leisten mehr als pflegende Angehörige als beide Pflegekassen zusammen. 37 Milliarden Euro jährlich. Und pflegende Angehörige brauchen einfache, strukturierte, gute Unterstützungsangebote, die nah erreichbar sind, finanzierbar sind. So ein gutes Beispiel ist immer, dass man sagt, man braucht ein Kind, wenn man ein Kind großziehen will, braucht man ein ganzes Dorf. Wenn man zu Hause pflegt, brauche ich 3 gute Dörfer um mich rum. Mhm. Gute Vernetzung, dann kann ich es schaffen.
Und gute Beratung, das ist hier auch ein Thema im Gästebuch, lese ich gerade, wie schwierig das ist, sich da auf Ballhöhe zu bringen. Da schreibt jemand, als pflegender Angehöriger wirst du schnell zu einem Rädchen im Getriebe von Lobbyisten und Unmenschlichkeiten, ein Staubkorn in der Bürokratie. Aber nochmal zu Ingrid Schormann nach Meckenheim, Sie wollten noch was sagen.
Ja, ich wollte sagen, der gute Wille ist da und mir kommt zu kurz eben, und das werden Sie auch nicht sagen können, die Interessengebundenheit eben dieser Beratungen auch. Mhm. Die Kluft besteht darin, dass man eben die berühmte polnische Pflegerin, ich bekomme jetzt eine, werde dafür, mein Mann kriegt also dann nur das Pflegegeld von 545 €, den Rest selber bezahlen müssen. Zur Rente, das ist ja noch ein anderes Thema wahrscheinlich. Mhm. Das heißt also, diese Kluft zwischen dem, was da im Angebot ist und was überhaupt nicht unterstützt wird, im Gegenteil, was offensichtlich in Konkurrenz steht zu diesem Marktangebot der Pflegefirmen, dass diese Kluft nicht besser geschlossen wird. Das heißt, dass man nicht mehr Gelegenheit hat, auch meinetwegen der Nachbarin, die also einen Kurs gemacht hat für Demenzbetreuung, der Geld zu geben und das Geld anrechnen zu lassen. Und wie gesagt, die polnische Pflegerin, der ganze andere Markt, der da existiert, an privaten Angeboten von anerkannten Pflegekräften, die allerdings eben auch sehr viel Geld ihren Vermittlerinnen bringen, die Kluft wird nicht geschlossen. Und das scheint mir ein ganz großes Defizit.
Frau Hallermann dazu?
Ja, kann ich nur bestätigen. Pflege ist eine große Lobby, ein großer Lobbymarkt von Menschen, die daran verdienen. Aber die, die es wirklich brauchen, die Pflegebedürftigen und die pflegenden Angehörigen und auch die beruflich Pflegenden, Pflege ist unterfinanziert, war unterfinanziert und ist auch in Zukunft unterfinanziert. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir pflegenden Angehörigen echt eine Stimme bekommen. Jetzt hier in NRW, landesweit, haben wir die Chance, wir können an die kommunalen Tische gehen und mitreden. Es wird nicht mehr über uns geredet, was Sie gesagt haben, Frau Schurmer. Also nicht irgendwelche Einrichtungen, die immer denken, sie tun alles möglich Gute für pflegende Angehörige. Wir möchten für uns selber reden, denn wir haben die Erfahrung, weil wir es tagtäglich machen. Genau das, was Sie beschrieben haben, bestätigen.
Ich würde gerne noch mal auf diese interessengebundenen Beratungen eingehen. Haben Sie auch solche Erfahrungen gemacht? Und wer ist da interessengebunden? Und wie könnte man das ausschalten?
Wen fragen Sie mich?
Sie gerade, Frau Hallermann.
Ja, es gibt sogenannte Pflegestützpunkte, die von unterschiedlichen Institutionen betrieben werden. Eigentlich sollten die flächendeckend in ganz Deutschland verteilt sein, sind sie aber nicht. Man kann sich beraten bei den Verbraucherzentralen, man kann sich auch beraten bei ambulanten Pflegestationen. Inwieweit das unabhängig ist, muss man immer gucken, wer da der Träger ist. Wichtig für uns pflegenden Angehörigen ist es aber, dass es in der Nähe ist. Also ich kann nicht erst eine Stunde mit dem Bus irgendwo hinfahren, um mich beraten zu lassen. Ich komme ja kaum aus dem Haus. Ja. Wer bleibt dann zu Hause?
Und erst recht, wenn ich pflegen muss und mit meinen Minuten sowieso haushalten muss. Ingrid Schaumann, ja, herzlichen Dank nach Meckenheim. Ich komme gleich wieder zu Ihnen, Frau Hallermann. Und wir gehen aber erstmal nach Emstetten zu Thomas Tetenborg. Guten Tag, Herr Tetenborg.
Ja, hallo, guten Tag. Ja, meine Geschichte ist ganz interessant, wenn man so eine Sendung hört und man lässt das alles mal wieder Revue passieren. Und ich muss sagen, ich bin maßlos enttäuscht von unserem ganzen Gesundheitssystem, von angefangen vom Hausarzt über Krankenhäuser und Krankenkassen, wie man alleingelassen wird. Wir waren als Familie mit 6 Kindern vor die Situation gestellt, dass mein Vater herzkrank war und die Mutter ihn immer gut gepflegt hat, aber wir dann die Diagnose bekamen, dass meine Mutter ALS hatte. Jetzt wussten wir alle, was das bedeutet. Sie wird sterben über einen längeren Zeitraum.
Das ist dieser Muskelschwund.
Ganz genau. Mhm. Eine ganz grausige Krankheit. Bei vollem Bewusstsein, das Einzige, was funktioniert, ist das Gehirn und das Herz, wenn ich das richtig weiß. Und wir haben mit 6 Kindern haben das aber geschafft, dass wir sie zu Hause gepflegt haben. Bis zum Schluss. Für diese Zeit bin ich, nicht für die Krankheit, für diese Zeit bin ich heute noch riesig dankbar. Weil ich viel Zeit mit meiner Mutter verbringen konnte und mich mit ihr unterhalten. Nachher konnte sie natürlich nicht sprechen. Aber unser System lässt uns völlig alleine. Es ist Gerätschaften, die sie brauchen zum Speichel absaugen, weil sie sonst ersticken. Da laufen sie vor Wände bei der Krankenkasse, bis sie so ein Gerät endlich haben, das kaputt war. Ein Hausarzt lässt sie hängen. Ich denke immer noch an unseren Hausarzt, als ein Erstickungsanfall nachts war. Da war ich nachts da. Und ich rufe den Hausarzt an, ob er kommt. Da kriegen sie dann die Antwort vom Hausarzt, Herr Tetenborg, ihre Mutter wird ersticken. Das ist der Verlauf der Krankheit. Was soll ich tun? Ich denke, dass sie, und wenn sie nur zur Psyche einmal kurz da sind, der hat mich das spüren lassen, dass er keine Lust hatte zu kommen, ein Hausarzt auf Saarbrücken, dann gehen sie ins Krankenhaus. Da ist kein Personal. Ich stöpsel selber Geräte ab vom Stromkreis, weil die Steckdosen zu weit weg waren, vielmehr die Schläuche zu kurz waren. Das macht man einfach, wenn man alleine ist und steckt es irgendwo wieder ein und hofft, dass alle Gerätschaften wieder anspringen, um rechtzeitig helfen zu können. Man fühlt sich völlig allein und in dieser Situation haben sie gar keine Zeit, sich Gedanken zu machen, wer kann ihnen helfen, was gibt es für Unterstützung.
Also sie hat nur gerettet in dieser Situation, Herr Tetenborg, dass sie zu 6 Kindern sind, die sich da aufteilen konnten, die sich absprechen konnten, da konnten die einen sich mal ausruhen, wenn sie müde waren und fertig waren. Das ist ja psychisch und physisch anstrengend, was sie da erlebt haben.
Ganz genau. Und da werden sie komplett allein gelassen. Sie denken, sie sind im Krankenhaus, das ist mal eine kurze Entlastung. Nein, wir haben gesehen, oh Gott, wir müssen sie da ganz schnell wieder rausholen, denn die Pflege, die wir zu Hause leisten, kann man nirgendwo bringen. Das ist natürlich auch nicht möglich, das sehe ich ein. Aber was mir wichtig war, diese Kaltschnäuzigkeit von Hausärzten, eines bestimmten eben, wie sie da wirklich allein gelassen werden, da gibt es keinen Tipp. Sehen Sie mal hier, oder womöglich eine Unterstützung, hier gibt es Gerätschaften, was gut ist. Null.
Da denke ich mal, Herr Tetenbock, dass es auch andere Ärzte gibt, die da sensibler drauf reagiert hätten und engagierter sie unterstützt hätten. Aber Frau Hallermann, nehmen wir mal den Befund, man fühlt sich alleine gelassen. Das war nun sicherlich eine sehr, sehr schwierige Situation mit einer sehr anspruchsvollen Pflege, wenn ich an die Krankheit der Mutter von Herrn Tetenbock denke. Aber dieses sich alleine fühlen ist vermutlich ein Gefühl, was viele haben.
Hallo Herr Tetenbock, ich finde es schön, dass sich ein Mann meldet heute, weil die Männer sind auf dem Vormarsch mit 15% und ich finde, danke Ihnen für Ihre Offenheit. Ja, Sie fühlten sich nicht nur alleingelassen, Sie waren alleingelassen. Und auch das ist das, was wir eben erleben, diese Rennerei, dieses Bemühen. Deshalb brauche ich ein Netzwerk und da gehören Ärzte, nicht nur Hausärzte, Fachärzte eben auch mit dazu. Man rennt, macht und tut und das ist so anstrengend und man ist auch noch eingebunden, weil man ja auch emotional betroffen ist. Mensch, da liegt die Mama. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, auch wenn ich noch so professionell bin, wie es eben die Hörerin gesagt hat, Frau Zausig oder wie ich eben auch. Wenn man selber betroffen ist, ist es immer noch eine ganz, ganz andere Geschichte und man ist wirklich alleingelassen und deshalb ist all das, was so angepriesen wird, wenn man noch in keiner Pflegesituation steckt, hört es sich wunderbar an und man denkt, auch pflegende Angehörige sind ja gut abgesichert. Ist man aber drin in dem System, was jetzt der Tippenburg auch gesagt hat, dann merkt man mal, wie es wirklich ist und da ist es nicht ausreichend. Man weiß, wir werden alle älter, die Pflegebedürftigkeit wird steigen. Es reicht nicht aus, was jetzt an gesetzlichen Rahmenbedingungen besteht. Und pflegende Angehörige brauchen deshalb eine Stimme, die für sie spricht und sagt, Leute, so geht es nicht. Wir müssen die Menschen, die da tagtäglich die Pflege leisten und gute Pflege leisten, besser wie vielleicht woanders möglich, ihr Leben dafür aufgeben, ihre Rentenabsicherung runterfahren. Das darf nicht sein. Mhm. Wer dem Staat so viel Geld entlastet, muss sozial abgesichert sein und alterskompatibel unterstützt werden.
Ja, Thomas Tetenbock, herzlichen Dank für Ihren Anruf im WDR5-Tagesgespräch und alles Gute für Sie und Ihre Familie in Emstetten. Wir gehen nach Köln zu Jürgen Bongert. Guten Tag, Herr Bongert.
Guten Tag an die Runde. Ich bin 72 Jahre alt und der Herrgott hat es bisher ganz gut mit mir gemeint. Also ich bin noch nie richtig krank gewesen und chronische Sachen auch nicht. Aber ich möchte etwas einwerfen in diese Runde, was mich schon seit langem beschäftigt und was das Thema auch berührt. Einen einleitenden Satz. Wir werden in der Zukunft drei große Probleme haben in der Gesellschaft, die wir meistern müssen. Das eine ist die Ausstattung unserer Kommunen mit mehr Geld. Das zweite ist der Zugang des Mittelstandes zu besseren Finanzierungskonditionen, dass sie nicht mehr von den Banken abhängig sind. Und das dritte ist die Rente. Und die Rente geht Hand in Hand, wie ich jetzt aus dieser Diskussion nicht nur gelernt habe, ich wusste das schon vorher, mit der Pflege unserer älteren Menschen, die pflegebedürftig sind. Es ist ja so, die Rente und die Pflege sind nach meiner Auffassung längst eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe geworden. Denken Sie nur mal an die Rente. Die Rentenzahler ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Arbeitnehmer. Bis zu einer ganz bestimmten Einkommenshöhe müssen sie die Rente einzahlen. Das reicht nicht, das wissen wir alle. Der Staat schießt jährlich, ich weiß es nicht, aber das sind Milliarden, die der Staat zur Rente dazu tut, aus dem Steuersäckel. Und das zeigt mir, das ist längst eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe geworden.
Und an dem Punkt würde ich Sie gerne fragen, Herr Bongert, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe geworden. Sie haben skizziert, wie das aussehen wird in Zukunft. Man kennt ja die Zahlen, wie hoch die Anzahl derer sein wird, die von Altersarmut betroffen sein werden. Und die Pflege spielt dann natürlich rein. Ja. Wird diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe genügend gesehen? Oder was müsste passieren, damit sie genügend gesehen wird?
Gerne machen. Wir werden ja auch in Zukunft das Problem der Rentenzahlung an die Flüchtlinge, die wir aufgenommen haben, die müssen wir ja auch noch stemmen. Und deshalb beschäftige ich mich schon lange mit dem Gedanken, ob man nicht die Forderung an die Politik stellen muss, unser gesamtes Rentensystem auf ganz andere Füße zu stellen. Mhm. So wie es die Schweizer machen. Ja. Es ist nicht einzusehen, erlauben Sie mir den Hinweis, es ist nicht einzusehen, dass nur ein Ausschnitt der arbeitnehmenden Bevölkerung zur Rente einzahlt und all diejenigen, die Einkünfte aus anderen Einkommensquellen beziehen, nicht dazu einzahlen müssen. Mhm. Für mich ist es nicht einsehbar, wenn jemand Häuser vermietet, sein gutes Recht, wunderbar, wenn er das kann, aber dass er dann nicht auch einen Teil davon in die Rentenkasse einzahlt. Für mich würde das bedeuten, die Rentenbeiträge können sinken, weil sie auf mehr Schultern verteilt werden. Und wir hätten, wenn wir das auf alle verteilen, das ist schwierig, da gebe ich zu, aber den Gedanken sollte man zumindest mal weiterdenken und in die Politik einbringen.
Ja, danke für diesen Gedanken, Herr Bongert, dass man auch neu denkt und wirklich Dinge, die so festgezimmert scheinen in unserer Gesellschaft, auch mal in Frage stellt. Vor allen Dingen mit Hinblick auf das, welche Probleme noch kommen. Herzlichen Dank, Jürgen Bongert. Alles Gute Ihnen nach Köln und wir gehen nach Niederkassel zu Marion Reinartz. Guten Tag, Frau Reinartz.
Hallo, guten Tag, ich bin Marion Reinartz.
Oh, ich höre Sie ganz schlecht, Frau Reinartz. Sind Sie...
Ich bin auch nur telefonisch. Ich hätte gerne etwas zu dem Problem, was wir haben als pflegende Angehörige.
Ich fürchte, Frau Reinartz, wir müssen Sie nochmal anrufen, weil sonst kriegen wir überhaupt nicht mit, was Sie sagen. Wenn Sie nochmal auflegen würden, dann versuchen wir, Sie nochmal anzuwählen. Vielleicht ist einfach gerade eine schlechte Leitung da. Ist das in Ordnung? Ist das bei Ihnen angekommen? Ja, wahrscheinlich. Also wir versuchen das nochmal, Frau Reinartz, ans Telefon zu kriegen. Mhm. Ja, Susanne Hallermann, jetzt haben wir einen ganzen Katalog von Missständen schon aufgeführt, bis hin zu, dass sich wirklich grundsätzliche Dinge ändern müssen, ja. Was jetzt zunächst mal aktuell und akut vielen pflegenden Angehörigen noch nicht helfen wird, weil die Dinge sind, wie sie sind. Was könnte denn, ich denke gerade an dieses neue Gesetz zur Familienpflege, was ja seit einem Jahr in Kraft ist, ne, wo es Unterstützungsgeld gibt oder die Möglichkeit, sich von der Arbeit freistellen zu lassen oder den Anspruch auf ein zinsloses Darlehen, damit man besser abgesichert ist, wenn man eine Zeit lang nicht zur Arbeit gehen kann, weil man ein Familienmitglied pflegen muss. Ist das schon mal ein guter Ansatz gewesen?
Das war noch nie ein guter Ansatz und das war allen Beteiligten klar und das haben von allen pflegenden Angehörigen 242 Menschen in Gesamtdeutschland genutzt. Ein Flop, oder?
Und das weil es nicht bekannt ist? Oder?
Nein, weil es nicht, das kommt nicht an. Es gilt nur für Betriebe ab 15 oder ab 25 Beschäftigten. Man muss den Kredit auch zurückzahlen können. Es kommt nicht bei den Menschen an, um die es geht. Das ist Alibi-Politik. Und ich fand den Einwand von Herrn Bongert eben sehr, sehr gut. Also es geht um die Rente, es geht aber auch um eine veränderte solidarische Pflegefinanzierung. Pflege ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und betrifft uns alle. Und die Zahlen, die wir haben, das ist die Spitze des Eisbergs, denn das sind nur die Zahlen von den Pflegebedürftigen, die bereits jetzt schon in der Pflegekasse sind und eine Pflegestufe haben.
Nun sind das so viele Menschen, die pflegen, die zu Pflegende sind. Es gibt Verbände jetzt wie Ihrer. Warum kann da nicht mehr Lobbyarbeit gemacht werden?
Es ist so schwierig. Also als Interessenvertretung pflegender Angehöriger vertreten wir die Stimmen der Betroffenen, die aber auch kaum aus ihrer Situation herauskommen. Und wir brauchen dafür wirklich breite Unterstützung. Wir brauchen Fördergelder. Wir fallen als Interessenvertretung pflegende Angehörige immer zwischen die Fördertöpfe. Wir kriegen kaum Geld. Wir arbeiten bislang rein ehrenamtlich und das ist schon nicht mehr zu wuppen eigentlich. Im Land Nordrhein-Westfalen wird jetzt die Pflege runtergebrochen auf die Kommunen, was von Bundesebene auch nochmal bestärkt wird. Pflege ist ein kommunaler Auftrag und es ist eine große Chance auch für die Kommunen, dass man sagt, Mensch, wenn ihr pflegebedürftig werden möchtet, dann bleibt doch bei euch im sozialen Netz, in dem Kreis, wo ihr auch seid. Und es betrifft nicht nur ältere Menschen, pflegende Angehörige sind auch Eltern mit behinderten, geistig und körperlich behinderten Kindern. Es gibt Kinder, die schon pflegen, es gibt Jugendliche, die pflegen. Wir haben in Deutschland noch nicht mal eine Zahl, wie viele Menschen pflegen. Es gibt Menschen, die pflegen nicht nur einen pflegenden Angehörigen, sondern mehr.
Ja, ich habe die Zahl von 6 Millionen geschätzt. Ist das
die Bundesregierung geht von 10 Millionen aus.
Ja. Ist wahrscheinlich schwierig, weil die Dunkelziffer sehr hoch ist. Ich will mal weiter zu den Hörern gehen, Susanne Hallermann, und zwar nach Bielefeld zu Thomas Meyer. Guten Tag, Herr Meyer.
Ja, schönen guten Tag. Hier spricht Thomas Meyer. Ich bin 53 Jahre alt und auch seit einem halben Jahr pflegender Angehöriger. Meine Mutter ist 82 Jahre alt, hatte Sommer letzten Jahres oder Ostern einen Schlaganfall, den habe ich aber nicht erkannt. Und sie war dann fast 3 Monate im Krankenhaus. Erst im Krankenhaus, dann Reha. Mhm. Und ja, in Wirklichkeit habe ich meine Mutter krank wieder nach Hause bekommen. Sie war nicht lauffähig. Das war ein hartes halbes Jahr. Gott sei Dank hat der Gesetzgeber seit Januar halt, dass man halt sich von der Arbeit halt freistellen lassen kann, dafür gesorgt, dass man das problemlos machen kann. Das hat auch alles geklappt und mein Arbeitgeber hat auch Verständnis dafür gezeigt, ohne irgendwelche Probleme. Natürlich unentgeltlich. Jetzt muss ich einmal gerade Ihnen die Situation so ein bisschen klar machen mit den Kassen, der Pflegekasse meiner Mutter und auch meiner Krankenkasse, wie sich das so eigentlich verhält, wie einsam und alleine man hier eigentlich zu Hause dasteht, wenn ich die Pflegekasse meiner Mutter da mal telefonisch versuche zu erreichen, dann meldet man sich nicht. Ich habe hier keinerlei Informationen, wie das mit meiner Rente weitergeht. Ich habe das schon mehrmals versucht. Ja, wenden Sie sich an die deutsche Rente. Die deutsche Rente sagt, wenden Sie sich erstmal an die Pflegekasse. Ja, ich sage, wo soll ich denn jetzt hingehen? Ja, und ich bin eben stark erschüttert gewesen, als ich hörte, meine Mutter hat Pflegestufe 2. Unser medizinisches Gutachten sagt aus, dass ich hier mehr als 24 Stunden in der Woche pflege, abzüglich eines Pflegedienstes, der einmal in der Woche zum Baden kommt. Aber dass ich hier dadurch meinen Rentenanspruch nur 14 Euro erhöhe, das bezieht sich doch meines Wissens auf einen Monat und nicht auf ein Jahr. Also das war mein Kenntnisstand. Dann ist es natürlich eine Katastrophe.
Gebe ich mal direkt an Susanne Hallermann weiter.
Ohne jetzt Fachberatung zu machen. Hallo Herr Mayer. Ja, also 14 Euro bei Pflegestufe 2. Ab, und das werden Ihnen aber, gilt monatlich. Und es wird aber abgezogen jetzt, weil Sie ja Pflegesachleistungen in Anspruch nehmen durch das Baden Ihrer Mutter. Das geht Ihnen an Ihrer Rentenanwartschaft verloren. Nehmen sich pflegende Angehörige Hilfe ins Haus, geht es bei Ihrer Rente verloren. Das ist diskriminierend. Das geht nicht in Ordnung.
Informationen bekommen. Selbst meine Krankenkasse, wo ich auch mal angefragt habe, auch die Pflegekasse meiner Mutter, da kriegen sie keine Informationen drüber. Und das ist, finde ich, als pflegender Angehöriger eine wirkliche Katastrophe. Meine Mutter ist inkontinent. Inkontinentprodukte ist genauso eine Katastrophe. Kriegen wir auch nicht. Das hat die Barmer GEK alles ausgelagert an einen Dienstleister. Ja, da kriegen sie irgendwelche Muster geschickt. Es wird ja nicht mal gefragt, wie groß das Muster sein soll. Das müssen wir alles hier selber beschaffen. Nur, was Sie sagen, dass das im medizinischen Gutachten steht aber drin, dass die Badezeit da schon abgezogen ist.
Also ist es. Sie können das auf unserer Seite, auf der Homepage, wenn Sie im Internet sind, nachlesen. Wir arbeiten das jährlich neu aus. Wir haben das zum Fachtagthema gemacht. Und es wird sich auch mit den neuen Gesetzesänderungen nicht verbessern, die Rente. So minimalistisch, da geht es um Centbeträge. Und die Kosten, was Sie sagen, also zum Beispiel diese Inkontinenzhilfsmittel.
Ja, da ist ja Herr Laumann ganz schwer dran. Ja, aber aktuell, es passiert ja in dieser Hinsicht nichts.
Thomas Mayer, Sie haben mehr als deutlich gemacht, was da noch im Argen liegt und womit man alleingelassen wird und was man sich für Sorgen machen muss in Bezug auf später. Ich danke dafür, dass Sie diese Information reingegeben haben, nochmal ins Tagesgespräch aus Ihrer persönlichen Erfahrung hier auf WDR 5. Ich wünsche Ihnen alles Gute nach Bielefeld und dass Sie die Probleme in den Griff kriegen. Und wir gehen nochmal nach Brühl zu Helga Hamacher. Guten Tag, Frau Hamacher.
Guten Tag, Frau Kraut. Ja, ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass es die vielen Hospizvereine gibt und auch die Vereine, die sich um die Pflege von Demenzkranken ehrenamtlich mitkümmern. Und ich bin selbst Mitglied im Hospizverein hier in Brühl. Wir sind ausgebildet ein Jahr lang und wir haben sehr gute Koordinatorinnen, die viele Anlaufstellen kennen, die auch mit dem spezialisierten ambulanten Palliativpflege zusammenarbeiten hier im südlichen Erftkreis. Und da ist ein großes Netzwerk entstanden, aber wir haben oft das Gefühl, dass Angehörige sich scheuen, sich da zu melden. Erstmal muss man sich dann auch bewusst sein, dass es vielleicht auch um, wenn man sich an den Hospizverein wendet, um das Ende des Lebens handeln kann. Und diese kostenlose Pflege auch mal in Anspruch zu nehmen, scheint auch manche Leute erstmal Überwindung zu kosten. Ja. Und ich habe einige in meiner Hospizgruppe, die sehr, sehr gerne eine Betreuung mit übernehmen würden, aber wir haben auch manchmal Phasen im Verein, wo sich wirklich wenig Menschen melden, und wir wissen ja, es gibt auch Leute, die stehen wirklich mit dem Rücken an der Wand und könnten gut Hilfe vertragen, aber Sie sollten doch vielleicht auch noch mal auf diese Möglichkeit aufmerksam machen, die kostenlos ist.
Ja, vielen Dank, dass Sie darauf aufmerksam gemacht haben, Helga Hamacher. Danke nach Brühl. Und ich bedanke mich auch bei Susanne Hallermann. Sie ist vom Verband Wir Pflegen. Da gibt es jetzt auch seit neuestem einen Landesverband. Da können Sie sich hinwenden, wenn Sie Fragen haben. Und ich denke mal, sie hat verschiedene Stellen genannt, wo man sich hinwenden kann, aber was im Argen liegt, dass es da längst nicht genug ist, das haben wir auch gelernt in diesem Tagesgespräch, auch an Beratung. Herzlichen Dank allen, die angerufen haben. Einen guten Tag wünscht Ihnen Randy Krott.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.